wozu ich lebe, hat sich zu einer Absichtserklärung verändert. Ich möchte. Weil, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass meine Definition und die Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich sind. Da kann auch viel heiße Luft drin sein, weil die Wirklichkeit doch ganz anders ausschaut. Wofür will ich leben? Meine Absichtserklärung. Wozu lebst du? Was antwortest du, wenn du als junger Mensch, Abi in der Tasche, am Start deines Lebens stehst und Pläne für die Zukunft schmiedest oder im Studium stehst? Wozu lebst du, wenn du mitten im Berufsleben aufgehst, wenn du Karriere machst, wenn es so richtig brummt? Wozu lebst du in der Familienphase? Oft hört man dann von Müttern vor allem oder auch von Omas, ich lebe ganz für meine Familie, dass es meinen Kindern gut geht, dass es meinen Enkeln mal gut geht. Spannend wird auch die Frage nach dem Sinn des Lebens nochmal ganz besonders, wenn man in den Ruhestand geht, wenn eine völlig neue Lebensphase eintritt. Wofür will ich jetzt die letzten Jahre meines Lebens leben? Wofür will ich diese Zeit nutzen? Und von ganz alten Menschen höre ich manchmal die Frage, wofür lebe ich eigentlich noch? Welchen Sinn hat das Leben, wenn es sich auf so eine kleine Wohnung reduziert, vielleicht noch auf ein Zimmer im Altenheim oder noch schlimmer, wenn es sich nur noch im Bett abspielt? Wofür lebe ich eigentlich noch, wenn ich den ganzen Tag nur noch im Bett liege? Der Apostel Paulus greift im Brief an die Epheser diese Frage auf und gibt erstaunliche Antworten. Wofür, wozu lebe ich? Und nicht nur dieser eine Vers in Kapitel 2, Vers 10. Überall in seinem Brief finden wir dafür Antworten und Anstöße. Und alle zusammen ergeben so ein Bild. Und das möchte ich heute mit euch entdecken. Und so muss man auch diesen Brief als Ganzes sehen. Wenn man sich immer nur auf einen kleinen Textabschnitt formuliert und fokussiert, dann geht so die größere Perspektive verloren. Man sollte also beim Betrachten einer Aussage, eines Verses, immer auch das Ganze, nicht nur das, was direkt in der Umgebung steht, sondern den Brief als Ganzes im Blick nehmen. Dazu braucht man natürlich auch einen Überblick. Ich werde mich heute auf den ersten Teil des Epheserbriefes beschränken. Zunächst verschaffen wir uns mal einen groben Überblick mit dem Bibelprojekt und dann möchte ich mit euch Kapitel 1 und 2 lesen, so ein bisschen Bibelarbeit machen und dabei fragen, wozu lebe ich überhaupt? Was steht in diesen beiden Kapiteln zu dieser Frage, wozu lebe ich? Verschaffen wir uns zunächst einen kleinen Überblick über den ersten Teil des Epheserbriefes bis Minute 3:34, Jutta, danke, mit dem Bibelprojekt.
Der Brief von Paulus an die Epheser. Der Brief von Paulus an die Epheser. Die Geschichte, wie Paulus in die Stadt Ephesus kam, ist wirklich interessant. Man kann sie in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Ephesus war eine riesige Stadt. Sie war das Zentrum der Anbetung für viele griechische und römische Götter. Über 2 Jahre lang war Paulus mit seiner Mission dort erfolgreich gewesen und viele Menschen wurden zu Jesus-Nachfolgern. Als Paulus mehrere Jahre später in einem römischen Gefängnis saß, schrieb er diesen Brief. Der Brief ist klar in 2 Hälften aufgeteilt. Im ersten Teil erinnert uns Paulus an den Kern des Evangeliums, wie Jesus zum Mittelpunkt der Weltgeschichte wird und aus seinen Nachfolgern eine multinationale Gemeinschaft erschafft. Der zweite Teil beginnt mit dem Wort deshalb. Paulus will zeigen, wie die Geschichte des Evangeliums aus dem ersten Teil jeden Bereich unserer eigenen Geschichte prägen soll. Unser persönliches Leben, unsere Beziehungen, unsere Gesellschaft und unsere Familien. Also schauen wir uns an, wie Paulus all diese Gedanken entfaltet. Kapitel 1 beginnt mit einem wunderschönen Gedicht im jüdischen Stil. Paulus lobt Gott, den Vater, für die unglaublichen Dinge, die er in Jesus Christus getan hat. Von Ewigkeit her hat der Vater die Absicht gehabt, ein Bundesvolk zu erwählen und zu segnen. Denkt hier an Abrahams Familie in Genesis Kapitel 12, 1-3. Durch Jesus kann jeder in diese Familie aufgenommen werden. Der Tod von Jesus deckt unsere schlimmste Sünde zu und in ihm bekommen wir Gottes Gnade. Paulus sagt sogar, dass die Gnade uns eine ganz neue Sichtweise gibt, um jeden Teil unseres Lebens zu verstehen. In Kapitel 1, Vers 10 sagt er, dass es Gottes Plan war, alles im Himmel und auf der Erde unter Christus zu vereinen. Christus ist ein Titel und bedeutet Messias. Es war schon immer Gottes Plan, eine große Familie aus erneuerten Menschen zu gründen, die in Jesus, dem Messias, eins sind. Paulus sagt, dass dieser Plan schon sichtbar wurde, als Gott uns zu dieser Familie gemacht hat. Mit uns meint er die Juden, die Nachkommen von Abrahams Familie. Aber dann wechselt Paulus zu ihr und meint damit die Nichtjuden. Ihr alle habt von Jesus und eurer Rettung durch ihn gehört. Und auch ihr wurdet durch das Wirken des Heiligen Geistes in diese Familie aufgenommen. Hier erinnert er an die Berichte aus der Apostelgeschichte. Gottes Geist hatte Juden und Nichtjuden durch Jesus zu einer Familie zusammengebracht. Genauso wie Gott es Abraham vor langer Zeit versprochen hatte. Es ist auch interessant, dass Paulus am Anfang des Gedichts von Gott dem Vater spricht, dann von Jesus dem Sohn und hier am Ende vom Heiligen Geist. Alle drei arbeiten an der Geschichte des Evangeliums zusammen. Das ist echt cool. Paulus antwortet auf dieses Gedicht mit einem Gebet. Er betet, dass die Jesus-Nachfolger die Kraft des Evangeliums nicht nur kennen, sondern persönlich erfahren. Und dass sie gestärkt werden durch diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt und ihn als Oberhaupt über die ganze Welt eingesetzt hat. In Kapitel 2 greift Paulus zwei Schlüsselgedanken aus dem Gedicht auf und vertieft besonders die Themen von Gottes Gnade und die multinationale Familie von Jesus. Zuerst erinnert er an die Geschichte, wie nichtjüdische Christen Jesus kennengelernt haben. Bevor sie von Jesus gehört hatten, waren sie körperlich zwar lebendig, aber geistlich tot. Sie waren in einem sinnlosen Leben aus Egoismus und Sünde gefangen und wurden von bösen geistlichen Mächten getäuscht. Aber dann hat Gott sie in seiner unglaublich großen Liebe und Gnade gerettet. Er hat all ihre Sünden vergeben. Er hat ihr Leben mit dem Leben des auferstandenen Jesus verbunden und hat sie lebendig gemacht. Nachdem sie durch Jesus zu neuen Menschen geschaffen wurden, können sie voller Freude entdecken, was ihre neue Berufung, Bestimmung und Aufgabe ist, die Gott für sie bereithält.
Genau, das ist der Sinn des Lebens, angedeutet. So, kann ich wieder meine Präsentation haben? Ja. Genau, da setzen wir jetzt ein. Durch Jesus Christus sind wir neue Menschen geworden, geschaffen von Gott zu einem neuen Leben, mit einer neuen Berufung, mit neuen Aufgaben. Und in Kapitel 2, Vers 10 lesen wir dann das nochmal schön als Definition zusammengefasst. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Daran schließt sich, wie schon im Clip angedeutet, die größere Bestimmung an, nämlich zu Gottes multinationaler Familie zu gehören. Da geht es dann um die Gemeinde. Das heißt, zum Sinn des Lebens muss auch immer die Gemeinde gedacht werden, die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Ohne Gemeinde werden wir also den Sinn unseres Lebens nicht voll erfassen können. Aber darum soll es heute nicht gehen. Dazu wird dann Thomas Penzel im September was sagen. Heute soll es eher um mich, um euch als Einzelne gehen. Ich habe mit dieser Frage, wozu lebe ich eigentlich, das erste und zweite Kapitel mal durchgelesen, wollte fragen, da steht ja, was Gott für uns gemacht hat. Und da wollte ich wissen, wozu eigentlich? Und daraus erschließt sich dann die Antwort, wozu wir eigentlich leben. So habe ich also Satz für Satz gelesen und gefragt, was findet sich hier an Aussagen, wozu ich eigentlich lebe, wozu wir lesen. Und das möchte ich jetzt mit euch tun. Und ich lese langsam Kapitel 1 bis 2, Vers 10 und markiere dann jeweils die Aussagen, wozu lebe ich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können, in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Hier finden wir schon die erste Antwort. Wir sind bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade, die er uns durch den geschenkt hat, den er liebt. Wir sind dazu bestimmt, Gottes Kinder zu sein und wir sollen zu Christus gehören. Wozu lebe ich also? Ich lebe, um Gottes Kind zu sein. Der erste Zweck meines Lebens besteht also darin, zu Gott zu gehören. Ich bin also nicht geschaffen, um irgendwas Sinnvolles zu tun oder zu bewirken oder zu erreichen, sondern ich bin erstmal dazu bestimmt, zu sein. Der Sinn meines Lebens besteht darin, zu sein. Kind Gottes zu sein. wieder Kind sein. Wie sehr wünscht man sich das oft, ne? Ich möchte mal wieder Kind sein. Und das ist eigentlich der Zweck meines Lebens. Kind sein, Gottes Kind sein. Der Sinn meines Lebens ist also zunächst Beziehung, zu Christus gehören. Und damit haben wir auch eine Antwort auf die Frage von alten und kranken Menschen. Wenn sie sagen, wozu lebe ich eigentlich noch? Dann kann ich sagen, du lebst, um Kind Gottes zu sein. Der Sinn deines gebrechlichen, eingeschenkten Lebens besteht darin, in einer kindlichen Beziehung zu deinem Vater zu leben. Das will Gott von dir. Dazu hat er dich gemacht. Du sollst sein Kind sein. Das ist der Sinn deines Lebens. Nicht irgendwas zu produzieren, zu bewirken, zu können, zu schaffen, sondern zu sein, in Beziehung mit Gott zu leben. Gott will mit dir Gemeinschaft. Das ist der Sinn deines Lebens. Und den kann man auch im Krankenbett haben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, hier erscheint auch ein zweiter Sinn für unser Leben, nämlich zum Lob seiner Gnade, seiner herrlichen Gnade. Ich lebe zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ich lebe, damit durch mein Kindsein, durch meine Beziehung zu Gott, Gott verherrlicht wird. Dass an dem, was Gott mit mir getan hat, Gott verherrlicht wird. Und diese Aussage wird uns noch zweimal begegnen. Insgesamt dreimal steht diese Aussage zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich lese weiter. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart, so gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden, im Himmel und auf der Erde. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen. Denn wir sollten dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Hier steht zum zweiten Mal, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Diesmal in der Verbindung mit dem Erben. Wozu lebe ich demnach? Das fand ich sehr erstaunlich. Ich lebe, um zu erben. Ich lebe, um zu erben. Damit bekommt der Sinn meines Lebens eine Perspektive über das irdische Leben hinaus. Und das hat weitreichende Konsequenzen auf die Frage, wozu lebe ich? Wenn mein Leben eine Perspektive über das irdische Sein hinaus hat, werde ich anders leben. Ich lebe, um in Gottes neuer Welt ein Erbe anzutreten. Und als kleiner Vorgeschmack auf dieses Erbe habe ich den Heiligen Geist. Darum geht es im nächsten Abschnitt. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Hier steht es zum dritten Mal. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott soll durch uns verherrlicht werden. Und der erste Zweck unseres Lebens erscheint nochmal, Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Das ist der Zweck meines Lebens, Gottes Eigentum zu sein. Ich lebe, um Gott zu gehören. Und ich lebe, um Gottes Herrlichkeit zu loben. Und nun richtet Paulus sich mit einem Anliegen an uns. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht. Er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Er mache euer Herz einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erben für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Macht er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht seiner Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Hier geht es Paulus darum, dass wir diesen Sinn für unser Leben immer mehr erfassen und uns das bewusst wird, worum es eigentlich geht, was unsere eigentliche Bestimmung ist. Der Heilige Geist soll unseren Blick auf unsere Hoffnung richten. Und es muss uns immer bewusster werden, dass wir leben, um zu erben. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen betet Paulus, dass uns das immer mehr bewusst wird. Wir leben nicht, um zu arbeiten, wir leben, um zu erben, sagt Paulus. Der Sinn des Lebens wird sich nicht hier in diesem Leben erschöpfen und im Jetzt. Der Heilige Geist soll uns immer wieder vor Augen halten, wo die Vollendung des Lebens liegt, wo die Krönung des Lebens liegt, nämlich in dem Erbe, was in Gottes neuer Welt auf uns wartet. Paulus denkt aber auch an den Sinn des Lebens in der Gegenwart. Ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Macht er in uns den Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Und hier klingt schon die Definition von Kapitel 2, Vers 10 an, wo es heißt, wir sind geschaffen, die guten Taten auszuführen, die er für uns vorbereitet hat. Das heißt ja auch, dass wir seine Werke tun. Und hier klingen schon die Werke an. Ich lebe, um das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dazu, sagt Paulus, bietet Gott euch ein gewaltiges Kraftpotenzial an. Es geht ja nicht um eure Werke, es geht um Gottes Werke. Ihr sollt Gottes Werke tun, die er für euch vorbereitet hat. Und dazu gibt er euch ein gewaltiges Kraftpotenzial. Und er betet darum, dass wir dieses Potenzial erkennen, das er uns zur Verfügung stellt. Und er sagt, es ist die gleiche Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Vers 20. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch über Mächte und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Er herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft. Nicht nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Christus. Und jetzt kommt Kapitel 2 und er beginnt mit einem kleinen Exkurs über unser früheres Leben. Und hier finden wir Kennzeichen für ein sinnloses Leben. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen, aber wir schauen es uns mal an und vielleicht kann man das eine oder andere entdecken, wo man sagt, okay, da bin ich eigentlich noch eher so im anderen Modus. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Welt prägt. Das ist der Herrscher, der das Reich der Luft regiert. Sein Geist wirkt noch immer in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden unserer menschlichen Natur. So folgten wir dem, was die menschliche Natur von uns verlangte und dem, was wir erkennen konnten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir den Zorn Gottes verdient, genau wie alle übrigen Menschen. Wozu lebe ich? Hier finde ich Aussagen, wozu ich nicht leben soll, nämlich ich lebe nicht dafür, um meine egoistischen Bedürfnisse auszuleben. Da muss ich mich fragen, ist das wirklich so? Oder bestimmen sie doch mein Denken, die egoistischen Bedürfnisse? Was bestimmt mein Denken? Der Geist dieser Zeit, von dem hier die Rede ist? Eine Macht, die hinter allem steht? Eine Macht, die diese Welt prägt und auch für viele Menschen natürlich den Lebensinhalt prägt? Und dass das eine zerstörerische Macht ist, das können wir ja überall in der Welt beobachten, wie sehr zerstörerisch diese Macht wirkt. Und nun macht Paulus deutlich, dass wir gar nicht in der Lage waren, uns jetzt für ein anderes Lebensziel zu entscheiden. Wir waren geistlich tot und überhaupt nicht in der Lage zu sagen, ich möchte jetzt anders leben. Wir können nicht einfach so uns einen neuen Sinn für unser Leben geben, weil wir gefangen sind, weil wir tot sind. Dieser neue Sinn für unser Leben kommt ganz allein von Gott. Und das ist dann Epheser 2, Vers 4. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren. Aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Jesus Christus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Jesus Christus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Es ist unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Kleiner Exkurs, der Sinn des Lebens besteht auch nicht darin, dass wir stolz und überheblich uns über andere, vor allem über Nichtchristen, erheben. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Dazu sollen wir leben. Und jetzt stelle ich alle markierten Stellen mal zusammen und so ergibt sich ein Gesamtbild über den Sinn unseres Lebens aus Epheser 1 und 2. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es uns für uns im Voraus bestimmt hat. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Macht er in uns den Glaubenden wirkt. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wozu lebe ich? Hier sehen wir eine Zusammenfassung. Epheser 1 und 2 gibt uns erstaunliche Antworten auf die Frage, wozu lebe ich eigentlich? Ich fasse zusammen, ich lebe, um Kind Gottes zu sein. Ich lebe, um in einer kindlichen Beziehung mit Gott zu leben. Ich lebe, um zu erben. Ich lebe, um nach meinem Tod ein herrliches Erbe anzutreten. Und ich lebe, um Gottes Herrlichkeit zu loben. Durch mein Leben soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Seine Gnade und seine Macht soll durch mein kleines Leben sichtbar werden. Und ich lebe, um Gottes gute Taten auszuführen. Gute Taten, die er für mein Leben vorbereitet hat. Und dazu soll ich erkennen, wie überwältigend groß die Macht ist, mit der in mir und durch mich wirken möchte. Das ist nach Epheser 1 und 2 der Sinn meines Lebens. In Kapitel 2 ab Vers 11 folgt dann noch die Gemeinde. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass diese Lebensberufung eingebunden ist in den Kontext von Gemeinde. Ich kann das nicht alleine leben, ich brauche dazu Gemeinde. Aber das, wie gesagt, soll heute nicht kommen. Kapitel 4 und 5 lesen wir dann, wie dieser Lebensstil ausschaut, wie ich das leben kann. Und in Kapitel 6 lesen wir dann von der Gefährdung. Da geht es dann um die geistliche Waffenrüstung. Und so erkennen wir ein Gesamtbild. Man kann also den gesamten Epheserbrief unter diese Fragestellung untersuchen, wozu lebe ich eigentlich? Zum Schluss möchte ich einige Gedanken daraus vertiefen. Der Sinn unseres Lebens besteht also nicht darin, dass wir irgendwas tun, sondern im Sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas schaffen, bewirken, aufbauen, gestalten, sondern es geht darum, zunächst einmal, dass wir sind. Dass wir Gottes Kinder sind. Das ist unsere Lebensberufung. Als Kind Gottes bei ihm zu sein. Das heißt, der grundlegende Sinn unseres Lebens besteht darin, in einer tiefen Beziehung mit Gott zu sein. Und damit ist unser Leben bis zum letzten Atemzug sinnvoll. Es ist sinnvoll, weil wir in Gottes Gegenwart sind und seine Nähe erleben. Das heißt, wenn alles andere wegbricht, wenn wir gar nichts mehr tun können, wenn wir nur noch im Bett liegen und gar nichts mehr tun können, dann können wir uns ganz auf seine Gegenwart konzentrieren und dann leben wir diesen Sinn voll aus, weil wir nichts anderes mehr tun können und brauchen. Dass wir dann unser wesentliches Sein ausleben, Kind Gottes sein. Aber ich sage dazu, das muss man schon mal einüben. Denn in Gegenwart Gottes leben ist mehr als nur Gebetsanliegen zu formulieren. Das muss man einüben. Die Beziehung zu Gott leben. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und den kann ich auch auf dem Krankenbett leben. Wir leben, um ein herrliches Erbe anzutreten. Damit bekommt unser Leben eine größere Perspektive über dieses irdische Leben hinaus. Und damit wird unser Leben hier relativiert. Wenn das Eigentliche noch aussteht, das Erbe, wird dieses kleine Leben hier, was uns so wichtig erscheint, relativiert. Wir müssen hier nicht alles erreichen. Wir müssen keinen perfekten Lifestyle entwickeln. Es muss nicht alles perfekt gelingen. Ich muss nicht alles erreichen. Denn das Perfekte kommt erst noch. Und wir müssen auch dieses irdische Leben nicht um jeden Preis erhalten. Das Beste kommt noch. Wir leben, um in Gottes neuer Welt zu erben. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich einmal was Gigantisches, Großes erfahren werde und erben werde, kann ich mich hier auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich, und das ist auch noch eine Bestimmung, dass ich das tue, was Gott durch mich tun möchte. Dazu müssen wir nicht unsere Berufe aufgeben. In allen Berufen, in allen Lebensbereichen kann Gott gute Taten für uns vorbereiten. In jeder Phase unseres Lebens, vom Kind bis zum Greis, bis im Krankenbett, hat Gott Möglichkeiten vorbereitet, wie er durch uns und an uns wirken möchte. Wir brauchen nur entdecken, was er für uns vorbereitet hat. Und das finde ich so spannend an dieser Stelle. Das Entdecken, was Gott für mich vorbereitet hat. Nicht nur für mein ganzes Leben, sondern ganz konkret für jeden Tag. Wie kann das praktisch gehen? Es beginnt, dass wir auf unsere erste Berufung achten. Kind bei ihm sein. Jesus hat seine Jünger berufen, dass sie bei ihm seien. Hatte ich letzte Woche schon erzählt. Das finde ich ganz wichtig. Der wesentliche Sinn von Jüngerschaft besteht darin, bei Jesus zu sein. Da kommt erstmal lange nichts, sondern bei ihm sein und dann sandte er sie aus. Darum geht es, dass ich erstmal bei ihm bin, bevor ich mir Gedanken mache, was ich jetzt für ihn tun könnte. Jesus beschreibt das in Johannes 15 mit dem Bild vom Weinstock, von dem Bleiben und dem Fruchtbringen. Frucht, also Tun, kommt aus dem Bleiben. Ich muss erstmal bleiben, bevor Frucht kommen kann. Wir leben erst einmal, um bei ihm zu sein. In seiner Nähe hören wir seine Stimme. Und dann hören wir, was wir tun sollen, wozu er uns gebrauchen möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das braucht Zeit. Das kann ich nicht schnell morgens mit den Losungen schnell. Kann auch passieren. Aber ich habe gemerkt, je länger und intensiver ich mit Jesus Zeit verbringe, umso sensibler werde ich für sein Reden. Damit ich erfahre, was er wirklich von mir möchte. Und das sind manchmal ganz schön krasse und herausfordernde Dinge, die er dann von mir möchte. Das heißt, ich muss auch aufhören, mit meinen Möglichkeiten zu rechnen. Ich muss mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und deswegen betet ja auch Paulus, Gott öffne euch die Augen für die Kraft, die in euch ist, die euch Gott zur Verfügung stellt, damit ich nicht auf meine kleinen begrenzten Möglichkeiten mein Tun beschränke, sondern groß denke. Darum geht's, groß zu denken. Ich muss mit diesem gewaltigen Kraftpotenzial rechnen, mit dem Gott in uns wirken will. Es ist die gleiche Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt hat. Und damit eröffnen sich für mein Leben völlig neue Perspektiven, auch für dein Leben. Aber es erfordert Vertrauen in seine Möglichkeiten. Er fordert uns manchmal ganz schön raus. Da denke ich, das geht nicht, das kann ich nicht. Und er sagt, tu's, mach's. Es wird spannend. Es ist überhaupt spannend herauszubekommen, was er für euch, für mich vorbereitet hat. Was er vorbereitet hat. Zu vorbereitet gehört bereit. Er bereitet vor, was ich tun soll und kann. Aber ich muss auch bereit sein, das zu tun. Und das kann manchmal sehr spannend werden. Ich will bereit sein. Und so bete ich immer wieder morgens, Herr, hier bin ich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Wirke du durch mich. Und daraus haben sich schon spannende Momente ergeben. Und für ganz konkrete Situationen habe ich mir angewöhnt zu fragen, Herr, was soll ich jetzt denken? Zum Beispiel, wenn ich ein Telefonat annehme, halte ich kurz inne, was soll ich jetzt denken, wie soll ich reagieren, was soll ich sagen? Nicht ich will jetzt agieren, sondern du sollst agieren. Wenn ich Menschen begegne, kurz mal innehalten, im Gedanken beten, Herr, was soll ich jetzt denken? Was soll ich jetzt darüber denken, was diese Person mir sagt? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? So sind wir in bleibender Gegenwart nah an ihm dran und erfahren, was er von uns möchte. Was soll ich denken? Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich tun? Ich möchte, dass Gott durch mich wirkt. Ich möchte mich ihm immer mehr zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich gesagt, der Sinn meines Lebens ist für mich eine Absichtserklärung. Ich möchte. Das mache ich noch nicht zu 100%, aber ich möchte es. Und dadurch kann das geschehen, was Jesus schon in der Bergpredigt angesagt hat, über das Salz und Licht. Und da heißt es dann, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das fasst es eigentlich nochmal schön zusammen, worum es geht, dass Gott durch unsere guten Taten wirkt, das sehen Menschen, sie sehen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass wir Kind sind und sie preisen diesen Vater. So sind wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.